Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabinfo vom Freitag, dem 5. September. Das beschäftigt uns in der heutigen Sendung. Erneute Sparrunde bei SRF. Das Unternehmen hat am Mittwoch über Maßnahmen im Umfang von 12 Millionen Franken informiert.
Sie fühlen sich, als wären sie in einer Dauerprobezeit und haben Angst, dass sie beim nächsten Mal dran sind,
sagt Gewerkschaftssekretärin Katharina Kiewitz über die Angestellten von SRF. Und wie schreibt man über Krieg und was will man damit erreichen?
Ich wollte das Gefühl vom Krieg vermitteln durch das ganze Buch und auch durch diesen Leserhythmus oder teilweise auch diese poetischen Passagen. Dann geht es gar nicht unbedingt um eine Handlung wiederzugeben, sondern eben ein Gefühl zu entwickeln für diesen Moment.
So Tanja Miljanovic, Autorin des Buches «Wenn wir wieder Menschen sind» und Gewinnerin des Berner Literaturpreises 2025. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Bei ihren Angriffen auf Gaza haben die israelischen Streitkräfte gestern mindestens 53 Menschen getötet. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die israelischen Angriffe konzentrierten sich hauptsächlich auf Gaza-Stadt. Die israelische Armee führt seit dem 10. August eine Offensive auf Gaza-Stadt. Wie ein Sprecher der Streitkräfte angibt, kontrolliert das israelische Militär mittlerweile 40% der Stadt. Bewohnende sprechen davon, dass die Streitkräfte mehrere Bezirke der Stadt vom Boden und aus der Luft angegriffen haben. Im Bezirk Sheikh Radwan rückte die Armee mit Panzern vor. Dabei zerstörten die Streitkräfte Wohnhäuser und verursachten Feuer in Zeltlagern. Der argentinische Präsident Javier Milei muss erstmals einen schweren Rückschlag im Kongress hinnehmen. Das schreibt der Deutschlandfunk. Der Senat überstimmte das Veto des Präsidenten gegen ein Gesetz, das die Ausgaben und den Schutz für Menschen mit Behinderung erhöhen will. Mit der Niederlage im Senat steigt der Druck auf den Staatschef vor der Parlamentswahl. Milei hat Argentinien einen Sparkurs verordnet und Kürzungen bei den Sozialausgaben und öffentlichen Arbeiten vorgenommen. Dies führte zu einer deutlichen Senkung der Inflationsrate, allerdings hat der Sparkurs auch dazu beigetragen, dass die Arbeitslosigkeit gestiegen ist und die Löhne gesunken sind. Nach dem Erdrutsch in der Darfur-Region im Sudan steigt die Zahl der Toten weiter an. Wie der Fernsehsender Africa News berichtet, haben die Suchtrupps vor Ort bisher 375 Leichen geborgen. Die sudanesische Befreiungsbewegung kontrolliert das verschüttete Gebiet. Der Zusammenschluss von Rebellengruppen spricht davon, dass die Zahl der Toten auf 1000 steigen könnte. Auch die Vereinten Nationen sagen, das Ausmaß der Katastrophe sei noch unklar. Der Erdrutsch hat Anfang Woche ein ganzes Dorf in der Region Darfur verschüttet. In die Schweiz. Der Bundesrat will das Geschäft mit Elbit-Drohnen weiterhin zum Fliegen bringen, aber mit Einschränkungen. Das hat das Verteidigungsdepartement gestern bekannt gegeben. Nachdem die Hersteller Elbit und RUAG wiederholt für Verzögerungen gesorgt haben beim Projekt Aufklärungsdrohnensystem 15, hatte der Bundesrat Martin Pfister eine vertiefte Analyse angeordnet. Nun hat der Bundesrat entschieden, das Beschaffungsprojekt weiterzuführen. Allerdings will er dabei auf gewisse Funktionen verzichten. So sollen die Aufklärungsdrohnen ohne das automatische Ausweichsystem, ohne das System für GPS-unabhängige Starts und Landungen sowie ohne das System für die Enteisung auskommen. Der Bundesrat hat sich gegen einen Projektabbruch entschieden. Dieser würde zu Fähigkeitslücken in der Aufklärung der Armee führen, so Pfister. Aufs Feld statt hinter den Schreibtisch Schweizer Bauern sollen sich in Zukunft mit weniger Formularen herumschlagen müssen. Einen entsprechenden Aktionsplan hat Bundesrat Guy Parmelin mit Bundesämtern, Kantonen und privatrechtlichen Organisationen unterzeichnet. Ziel des Aktionsplans ist es, die Anzahl von Grund- oder Standartkontrollen auf höchstens eine Kontrolle pro Jahr und pro Landwirtschaftsbetrieb zu reduzieren. Und noch eine Meldung aus der Stadt Bern. Ab Montag erweitert die Stadt Bern die Sicherung der Lorenebrücke. Das teilt die Direktion für Tiefbauverkehr und Stadtgrün heute mit. Bei den Bauarbeiten dehnt die Stadt die provisorischen Sicherheitszäune auf die gesamte Länge der Brücke aus. Dafür wird jeweils eine Trottoirseite gesperrt, die andere Seite bleibt jeweils begehbar. Die Arbeiten dauern 2 bis 3 Wochen. Die Stadt hat außerdem Projektierungsarbeiten gestartet, um die Lorenebrücke mit einem Unterliegerschutz auszustatten, analog der Kirchenfeld- und Kornhausbrücke. Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Piu. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. In der Nacht auf morgen Samstag sinken die Temperaturen auf 9 Grad. Den Tag durch ist es erst sonnig, dann bewölkt bei bis zu 20 Grad. Der Sonntag verspricht sonniges Wetter bei bis zu 25 Grad. Am Montag ist es bei Temperaturen zwischen 14 und 23 Grad wechselhaft. Es ist mit leichtem Regen zu rechnen.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Viele Angestellte beim Schweizer Radio und Fernsehen bangen derzeit um ihren Job. In den letzten Monaten haben sie einige Sparrunden miterlebt, bei denen Stellen gestrichen wurden. Eine solche Sparrunde erwarteten die SRF-Mitarbeitenden auch am Mittwoch, als eine Personalinformation einberufen war. Für Schlagzeilen sorgte die SRF-Direktorin Nathalie Wappler aber mit einer anderen Ankündigung. Sie kündete an, dass sie per nächsten April zurücktritt. Die SRF-Führung informierte zugleich auch über ein Sparpaket im Umfang von 12 Millionen Franken. Ich habe mit Katharina Kiewitz über die Sparmaßnahmen gesprochen. Sie ist Sekretärin der Gruppe SRF bei der Gewerkschaft SSM. Ich wollte von ihr wissen, wie die Stimmung in der Belegschaft nach dieser Personalinformation ist.
Die KollegInnen sind unter Druck, also jetzt schon. Teilweise gibt es schon eine spürbare Arbeitsverdichtung. Die KollegInnen müssen mit ständigen Entlassungswellen umgehen und sie fühlen sich, als wären sie in einer Dauerprobezeit und haben Angst, dass sie beim nächsten Mal dran sind. Also ich glaube, die Leute sind sehr verunsichert.
Welche konkreten Maßnahmen wurden denn an dieser Personalinformation nun angekündigt?
Also es geht um einen Abbau in der Größenordnung von 12 Millionen. Zum Teil sind das Stilllegungen von Studios, aber auch 66 Vollzeiteinheiten, die abgebaut werden. Eigentlich Stellenstreichungen über alle Abteilungen hindurch. Würdigen kann man, dass über die Hälfte von diesen Stellenstreichungen nicht über Kündigungen gemacht werden müssen, sondern durch die natürliche Fluktuation abgebaut werden. Aber diese Stellen sind unwiderruflich weg und die Last verteilt sich auf weniger Schultern in den Teams.
Es sind Stellen, die unwiderruflich weg sind, sagen Sie. Sie sprechen von einer größeren Last. Was bedeutet denn das konkret für den Arbeitsalltag?
Ja, das hat SRF auch so kommuniziert. Es wird mehr Flexibilität brauchen. Wenn Projekte gestrichen sind oder Stellen gestrichen sind, wird man länger auf Ergebnisse warten müssen. Und das führt auch zu einer Konkurrenz unter den Kolleginnen. Also man wird viel mehr Verständnis brauchen für Dinge, die halt nicht klappen. Und eben, man wird noch ein bisschen mehr Gas geben müssen, damit etwas doch noch klappt. Also es ist einfach die gleiche Arbeit oder viel Arbeit auf weniger Schultern.
Der Arbeitsalltag wird also insgesamt stressiger, es wird mehr Arbeit auf weniger Schultern. verteilt, befürchten Sie auch Einbußen bei der Qualität der Berichterstattung?
Ja, das war auch während dem Konsultationsverfahren oft ein Thema. Die Belegschaft, die ja mit Herzblut für ihre Sendungen arbeitet, hat schon die Sorge, dass es zu Betriebsstörungen kommen könnte oder nicht mehr die gleiche Qualität geliefert werden kann auf Sendungen, die ihnen wirklich wichtig sind, weil einfach nicht mehr die gleiche Anzahl Leute da ist, die das regeln kann.
Mit dem Wegfall des Teuerungsausgleichs, den immer geringeren Werbeeinnahmen und auch der angekündigten Senkung der Haushaltsgebühren steht die SAG unter finanziellem Druck. Welchen Handlungsspielraum hat sie denn überhaupt noch?
Ich glaube, das ist eine Frage, die man der SAG stellen muss. Wir als Gewerkschaft können da nicht viel dazu sagen.
Sie schreiben in Ihrer Medienmitteilung, dass ein Teil des finanziellen Drucks politisch gewollt ist. Welche Verantwortung für diese Sparmaßnahmen sehen Sie bei der Politik?
Ich glaube, die Politik ist hauptverantwortlich für den Spardruck. Anscheinend kann der Bundesrat im Alleingang Kürzungen im medialen Service Public entscheiden. Also diese aktuelle Abbaurunde unter dem Namen SRF 4.0 existiert wegen dem Ausfall oder Wegfall des Teuerungsausgleichs. Das hat der Bundesrat entschieden. So wurden etliche Arbeitsplätze vernichtet und die verbleibenden Mitarbeitenden sind, wie gesagt, besorgt um die Qualität ihrer Sendungen und Formaten. Und der Ausblick ist ja auch nicht so rosig, oder die Senkung der Haushaltsabgabe, auch eine Idee des Bundesrates, wird mit Enerwand umgesetzt werden, also diesem SRG-weiten Projekt. Und da weiß die Belegschaft noch viel zu wenig darüber und diese Maßnahmen werden umfassend sein. Und das ist eigentlich eine große Unsicherheit, die Belegschaft im Moment ertragen muss.
Katharina Kiewitz haben wir gehört. Sie ist Sekretärin der Gruppe SRF bei der Gewerkschaft SSM.
Rabe Info.
Im Jahr 1987 schrieb Dorde Balasiewicz ein Lied, das vor einem kommenden Krieg warnte. Der Liedermacher aus der damals jugoslawischen Stadt Novi Sad schrieb, es mögen die Gletscher schmelzen und Starkregen einsetzen, nur einen Krieg soll es nicht geben. Heute wissen wir, dass das alles eintreffen wird. Was in dem Krieg, der dann doch folgte, geschah, davon handelt Tanja Miljanovics Buch, zu dem wir nach dem Lied einen Beitrag hören. Jetzt kommt Samo Darata Nebude, nur einen Krieg soll es nicht geben.
Pijani momci prolaze duž naše tihe ulice, oni u vojsku polaze, prate ih tužne curice, brinu ih slutnje sulude. Da rata ne bude. Ne mogu da me nesete, suze na vrh tvog nosića, 980. ulice brane Ćosića i voza crnog koda s njim. Za uvek odlazim. Znaš šta, neka mora sve potope, nek sve glečeri razvale i večni snegovi otope. Pa šta, neka kiše podivljaju, neka gromovi polude, samo rata da ne bude. Znaš šta, nek se doba preokrenu, nek se zvezde uznemire, nek se planine pokrenu. Pa šta, ve
vetri nek pomani taju, nek se vulkani probude, samo rata da ne bude. Ko zlatni prah, oreol sna, oko malenih glavica i naša ljubav nad njima, čuva ih kao lavica. Loše te vesti uzbude, da radna ne bude. Znaš šta, neka mora sve potope, nek se glečeri razvale, večni stegovi otope. Baš da, neka kiše podivljaju, neka gromovi polude, samo rata da ne bude. Znaš šta, nek se doba preokrenu, nek se zvezde uznemire, nek se planine pokrenu. Ma šta, vetri nek pomani taju, nek se vulkani probude, samo rata da ne bude.
Info. Kultur.
Morgen findet im Zentrum Paul Klee die Verleihung des Berner Literaturpreises statt. Einer der fünf PreisträgerInnen ist Tanja Miljanovic mit ihrem Buch »Wenn wir wieder Menschen sind«. Das autofiktionale Buch handelt von einer Kindheit im Bosnienkrieg, es hält das Gefühl des Krieges fest und erzählt von der Flucht in die Schweiz. Im Beitrag von Ursi Grimm erhalten wir einen Einblick in Tanja Miljanovics Zeilen.
Die vergessenen Manieren fielen wie Hyänen über mich her und ich nahm mein Onkelchen augenblicklich und schuldbewusst wie ein greises, weises Großmütterchen an der Hand und zerrte ihn zärtlich sanft über das rostige Gartentor hinweg in den Garten hinein. »Soll ich dir einen Hocker holen? Möchtest du was trinken? Hast du Hunger? Brauchst du was?«
So wie die kleine Tanja ihr Onkelchen über das Gartentor zieht, zieht Tanja Miljanovics Buch die Leserin an der Hand in die bosnische Landidylle. Dort lässt sie sie gerade so lange weilen, bis sie den Hauch einer Ahnung bekommt, wie schmerzhaft es ist, dieses Idyll zu verlieren. Denn einmal umblättern reicht und man ist mitten im Krieg.
Als seine Raupenfinger ihren Busen erreichen und ihr die Haut abgenagt hatten, hörte der Mann ein Rascheln. »Ein Tier«, nuschelte er erregt, »denn Menschen trafen sich hier nicht zum Tee.« Er schaute über die Schulter und erkannte gerade noch, wie eine Gewitterwolke auf ihn zuraste. Die Finsternis, im stummen Schrei gefangen, sprang ihm dicht an den Rücken, drückte seinen Kopf an ihre Brust und strich mit der Hand unter seinem Kinn entlang.
In ihrem Buch beschreibt Miljanovic auch entsetzliche Szenen. Bruchteile von Sekunden ziehen sich dabei in die Länge. Miljanovic hat eine Sprache gefunden, um Krieg zu beschreiben. Diese Sprache fand sie durch Fleißarbeit.
Also ich habe wirklich sehr lange an diesem Buch gearbeitet. Ich habe es mehrere Dutzend Mal nachher noch überarbeitet. Und es ist ja einfach vom ganzen Konzept her bis zur Sprache, bis zu den Satzzeichen, war es einfach ein Ausprobieren, ein Testen, ein immer wieder selbst vorlesen, schauen, wie es wirkt. Und dann, ja, anpassen und neu schreiben.
Manchmal weinen die Frauen. Meistens erst, nachdem sie zurückkommen, wenn sich die Tür abermals schließt und das Licht für den Rest der Nacht erlischt. Einige tun es nicht. Beides, meine ich. Manche weinen nicht. Manche kehren nicht zurück. Die Tür schließt sich.
Die Ich-Erzählerin ist einmal die kleine Tanja, ein wildes, sehr freches Mädchen, das Schnecken seziert und von der Zukunft träumt. Und dann, plötzlich, ist die Ich-Erzählerin eine Unbekannte, der rohen Gewalt des Krieges ausgeliefert, die Gegenwart verfluchend, eine angstvoll Überlebende. Sie macht sich unsichtbar, sie verteidigt sich mit Dolchen und sie liegt tot im Schnee.
Mir war es extrem wichtig, die Gräuel und die Schwere vom Krieg darzustellen, vor allem eben auch in einem Thema, das sehr selten behandelt wird, also die Kriegsvergewaltigungen von Frauen. Und gleichzeitig wollte ich weder sensationalistisch noch voyeuristisch sein, sondern das irgendwie herunterbrechen. Und meine Methode war dann eben das Ganze mit dieser Kindheitsgeschichte, mit diesem Mädchen, das einfach fröhlich durch die Welt lebt, ihre eigene Fantasie hat und die auch entwickelt und auch vermischt mit der Realität, das einfach wie auseinanderzubrechen, damit man wieder so ein bisschen durchatmen kann, bevor man dann wieder in den Krieg sinken muss.
Das Buch ist autofiktional. Es enthält Kindheitserinnerungen Miljanovics, doch entspricht es nicht eins zu eins ihrer Kindheit. Dass die kleine Tanja den Vornamen der Autorin teilt, ist jedoch kein Zufall. Denn persönliche Betroffenheit schaffe Empathie und diese sei wichtig, um das Gefühl des Krieges zu erfassen.
Ich wollte das Gefühl vom Krieg vermitteln durch das ganze Buch und auch durch diesen Leserhythmus oder teilweise auch diese poetischen Passagen. Dann geht es gar nicht unbedingt um eine Handlung wiederzugeben, sondern eben ein Gefühl zu entwickeln für diesen Moment.
Und dann liest man auch im Tagebuch des Onkels und gar in seinen Gedanken und Gefühlen.
Alima atmete, schwieg und wartete auf seinen Befehl. Einfach würde sie es ihm bestimmt nicht machen, so war sie nun mal, dachte Marco und schluckte die Erinnerung an altes Glück wie Rülpskotze herunter. Er wusste nicht, was er dieser Frau gegenüber empfand. Sie machte ihn wütend. Wütend, weil sie ihn in diese Situation gebracht hatte. Wütend, weil sie ihn gesehen hatte, wütend, weil sie begriffen hatte, was aus ihm geworden war. Er hasste sie, weil sie noch nicht gebrochen war. Er hasste sie, weil aus ihr nie jemand wie er geworden wäre. Und doch liebte er sie.
Es war mir extrem wichtig zu zeigen, dass einfach ein Mensch, ein ganz gewöhnlicher, lieber Onkel, tatsächlich zu einem Täter werden kann, der potenziell Grausames macht. Und dass das gar nicht so abwegig ist. Also wir wissen aus der Geschichte, praktisch ein jeder oder eine jede kann dazu beitragen, dass entweder Gräuel direkt verübt werden oder eben, dass sie wie ermöglicht oder begünstigt werden.
Und gerade weil man mit dem Onkel im Buch sympathisiert, macht es dies umso deutlicher.
Und auch das war mir wichtig, einfach zu zeigen, dass eben Menschen, auch Täter, dehumanisiert werden. Ein Soldat ist eben Soldat und Kämpfer und redet sich das auch selbst ein, um das zu rechtfertigen, was er das Gefühl hat, tun zu müssen oder teilweise auch tun muss. Also es ist wirklich so eine Dehumanisierung auf beiden Seiten, bei den Opfern und bei den Tätern.
Tanja Miljanovic haben wir gehört. Sie ist Mitveranstalterin des History Festival. Unter dem Titel 30 Jahre nach dem Krieg – Frieden gibt es ab dem 12. bis zum 25. Oktober in und um Bern Veranstaltungen rund um Literatur, Wissenschaft, Musik und Film aus der Diaspora, aus Südosteuropa und über Grenzen hinweg.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Freitag, 5. September. Es war das letzte Rabe-Info in dieser Woche. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's dann am Montag wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info hat Ursi Grimm und für euch ist der Noah Bio am Mikrofon gewesen. Macht's gut, habt schön, ein schönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.